18 Vereine, ganz viel Tradition. Eine Liga und wir sprechen darüber. Das ist der Regionalliga Nordost Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 60 des Regionalliga Nordost Podcasts. Die Landespokale sind gespielt, ein Spiel des 15. Spieltags auch schon. Und der 11. Spieltag steht an und darüber reden wir heute in leicht dezimierter Runde. Hallo Luca.
Ich grüße recht herzlich.
Markus ist heute leider verhindert, aber ich sag mal, dieses etwas kleinere Programm als sonst, das schaffen wir, denke ich, auch zu zweit. Mein Name ist Clemens und ich würde sagen, wir springen direkt rein. Und da wir zwar ein Ligaspiel am Wochenende hatten, aber dann ja auch noch mit der Liga weitermachen und auf die nächste Woche gucken, würde ich sagen, springen wir erstmal schnell mit dem Landespokal rein. Und da gehen wir doch mal, soweit ich dazu in der Lage bin, zeitlich chronologisch durch und beginnen dementsprechend mit Mecklenburg-Vorpommern. Denn da wurde am Freitag schon gespielt, das einzige Spiel mit Regionalliga Nordost-Beteiligung selbstverständlich. Der Greifswalder FC war gefordert beim Malchower SV und gewann da mit 3:0 durch Treffer von Jorik Wolf, Jonas Marx und Wilmer Caprera. Souveräner Auftritt in dieser Woche. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob morgen oder am Donnerstag. An einem von beiden Tagen wird jedenfalls die nächste Runde ausgelost in Mecklenburg-Vorpommern, aber da können wir jetzt noch nichts zusagen, aber alles wie erwartet, oder?
Ja, total. Ich meine, ich glaube, von uns hatte auch niemand auf Malchow getippt. Von daher ist das 3-0 wirklich überraschend. Souverän, denke ich mal. Bisschen glanzlos, aber wen stört's? Weiter ist weiter. Nicht wieder an Einheit Ueckermünde scheitern. Ich glaube, das hat man erreicht und somit passt das Ganze.
Ja, gut, dass du sie direkt ansprichst. Dazu wollte ich nämlich noch was sagen. In der vergangenen Folge habe ich ja schon gesagt, Einheit Ueckermünde ist nicht mehr im Wettbewerb vertreten. Und das war nur so halb richtig, denn Einheit Ueckermünde gibt es nicht mehr als Einheit Ueckermünde. Die sind fusioniert mit einem Verein, der auch schon Regionalliga Nordost tatsächlich gespielt hat, nämlich mit dem Torgelower FC Greif und sind fusioniert zur Spielvereinigung Torgelow Ueckermünde und konnten die Kickers JUS 03, wofür auch immer das stehen mag, das finde ich jetzt hier auf die Schnelle nicht raus, mit 5:1 besiegen und stehen somit auch in der nächsten Runde. Das heißt, ein Rematch für die Greifswalder ist noch nicht ausgeschlossen. In den kommenden Runden mit eben dem Gegner, der damals ja auch Lars Fuchs ins Amt gehievt hat, denn Roland Wrawitz musste nach dem Spiel gegen Ueckermünde gehen und dieser Verein ist eben fusioniert mit dem, zumindest vor dieser Saison, letzten der ewigen Tabelle der Regionalliga Nordost, dem Torgelower FC Greif. Stand jetzt sind die Debütanten aus Rostock dahinter, aber 13 Punkte sind ihnen wahrscheinlich schon zuzutrauen im Laufe dieser Saison. Gut möglich, dass sie am Ende da wieder Letzter in dieser Tabelle sind.
Man merkt, man merkt, dass du hier der Fachmann bist, ja, der absolute Profi, dass du weißt, wer der ewige Tabellenletzte der Regionalliga Nordost ist. Ich sage hier ganz ehrlich, ich tue mein Nichtwissen zur Schau stellen. Ich weiß schon, dass es gewisse Leute gibt. Grüße an Jonas, die mich dafür wahrscheinlich wieder rügen werden im Nachgang. Aber ich wusste das nicht. Ich habe von diesem Verein noch nie gehört. Respekt und Anerkennung. Ehrlich.
Ja gut, da muss ich jetzt auch mal dazu sagen. Erstens hatte ich das so halb im Kopf, was auch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass ich letzte Saison mit Nils vom chemischen Element da das Quiz vorbereitet habe und mich da in viel solchen Statistiken verloren habe und ich mich übrigens auch sehr gut in solchen Statistiken verlieren kann. Das ist noch die andere Seite der Medaille. Und deswegen hatte ich das so halb im Kopf und deswegen habe ich hier da gerade auch so ein bisschen einfach mal so ein paar Sätze irgendwie aneinandergereiht, während ich das Ganze aufgemacht habe. um es auch nochmal zu verifizieren, nicht, dass ich hier am Ende irgendwelche Fake News verbreite und dann ich da die Hassnachrichten bekomme, weil das Ganze ja nicht stimmt. Denn korrekt wollen wir hier ja schon sein. Und korrekt lag ich auch mit einem Ergebnistipp auf einen Außenseiter. Denn einen Regionalligisten hat es erwischt in der Regionalliga Nordost. Und damit springen wir mal nach Sachsen, eines von zwei Bundesländern, wo Verbandspokal am Samstag gespielt wurde. Am Samstag nämlich eine Partie. Und da konnte der Bischofswerder FV, der Oberliga Dritte, den Chemnitzer FC, den Vorjahresfinalisten, mit 4:2 nach Verlängerung aus dem Wettbewerb kegeln. Und ja, wie gesagt, für mich war es nicht unvorstellbar, weil klar ist auch, Top-Team der Oberliga gegen ein Team, was eher unten steht in der Regionalliga, das kann eng werden. Und schon in der regulären Spielzeit ist Bischofswerda zweimal in Führung gegangen, jeweils durch Miguel Pereira Rodriguez, aber Nils Lisek und Felix Müller konnten das jeweils innerhalb von 5 Minuten ausgleichen, aber auf den Führungstreffer in der Verlängerung in der 107. Minute von Can Deniz Tanriver hatten sie keine Antwort mehr, die Chemnitzer, und dann war es Tim Hoffmann in der 119. Minute, der den Deckel drauf machte und somit in Sachsen den ersten Regionalligisten nach Hause schickte.
Man lernt mal wieder eins, mit Lausitzern ist nicht zu spaßen, und genau das ist nämlich passiert, weil, ne, das muss man ja mal anerkennen, weil Klemmisch wieder die Nase so rümpft. Nein, Bischofswerda 4:2, man muss sagen, wenn man sich das Spiel so angeschaut hat, das geht völlig in Ordnung. Das ist also wirklich Chemnitz ganz, ganz schwach gewesen. Das ging schon ganz früh los, wo eben jener Doppelpacker Rodriguez den Ball per Kopf an den Pfosten setzt. Dann ist es auch immer wieder Rodriguez, der super gefährlich ist, aber auch sober. Ich möchte übrigens schon mal von vornherein am Anfang dieser Folge schon mal sagen, für sämtliche Namen in dieser Folge, ich übernehme hier keine Haftung. Ich weiß bei vielen Namen nicht, wie sie ausgesprochen werden. Manche Namen habe ich mir in Lautschrift aufgeschrieben. Wenn es richtig ist, ist es richtig. Wenn nicht, dann nicht. Es tut mir sehr leid. Aber ich gebe mein Bestes. Das heißt, auf jeden Fall mal aufs Spiel zurückzukommen. Sober eben setzt sich dann auch beim eben jeden 1-0 sehr schön auf Außen durch. Es müsste Chris Löwe gewesen sein, der da so ein bisschen düpiert. Legt auf Rodriguez, und der kann einfach viel zu frei und viel zu ungestört ins lange Eck einschieben. Der Kommentator von Ostsport sagte es auch, das wurde einfach total offen gelassen. Das war einfach eine Einladung, die er sich so wahrscheinlich einfach nicht zweimal geben lässt. Ja, daraufhin wieder Bischofswerda. Man muss sagen, Bischofswerda einfach eigentlich fast die spielbestimmende Mannschaft so ein bisschen mit einer schönen Chance. Hoffmann ist es da knapp am langen Pfosten vorbei. Ehe nach einer Müller-Flagge Lisek, ich habe den Namen ehrlicherweise, glaube ich, in der laufenden Regionalliga-Saison bisher noch nicht gehört, von Chemnitz mit einem sehr, sehr schönen Volley den Ball in die Maschen zum 1-1 befördert. Was Bischofswerda aber relativ schnell wieder kontern kann, wieder ausgleichen kann, das ist ein frohem Kopfball in die nach einer Ecke, verlängert eben diese Ecke in die Mitte, und dort kann sich Rodriguez mit seinen 1,73 gegen, ich glaube, 2 Chemnitzer waren es, nur irgendwie durchsetzen und köpft das Spielgerät zum 2-1 ein. Es waren tatsächlich echt ein ganz paar Kopfbälle, was man auch daran merkt, dass auch das 2-2 per Kopfball fiel. Da ist es nämlich Felix Müller per Kopf nach einer Dame-Ecke. Dann hier wieder Chancen heben wie drüben. Lisek schießt da mal knapp drüber. Sobe und Rodriguez, die in diesem Spiel hervorragend harmoniert haben, produzieren da auch wieder was so knapp neben das Tor ging. Da scheitert Hofmann nach einem überragenden Pass aus der eigenen Hälfte an Birke, der wieder im Tor stand für den verletzten Wunsch. Und dann gibt es schon die Verlängerung. Und die Verlängerung ist dann, sage ich mal, relativ interessant, allein aus dem Grund, dass ein gewisser Kapitän des Chemnitzer FC, Tobias Müller, völlig verdient und ich glaube auch ohne jede Diskussion, auch er selber hat nicht wirklich diskutiert, gelb-rot sieht, vom Platz gestellt wird. Darauf folgend ist das eh schon starke Bischofswerda, mit einem Mann mehr natürlich nochmal noch stärker, kann in Form des Ex-Cottbusers, der zu dieser Saison aus der U19 des FCE nach Bischofswerda gewechselt ist, nach ganz, ganz viel Flipper, wie ich es mir aufgeschrieben habe, zum 3-2 einnetzen. Das Spiel ist nicht noch nicht gelaufen zu dem Zeitpunkt, aber es war schon relativ klar, wo es hingeht. Ampadu scheitert da zwischenzeitlich nochmal am Bischofswerda Rana Keeper Kiefer. Und am Ende ist es dann Tim Hofmann nach Pass von Krautschik, der nur noch einschieben muss zum 4-2. Bischofswerda ist weiter. Chemnitz, der, ich glaube, Rekordpokalsieger des Sachsenpokals, ist raus. Und wirklich unverdient ist es absolut nicht.
Ja, ich denke, du hast das ganz gut zusammengepasst. Ich habe natürlich ein bisschen Hintergrundrecherche betrieben, während du geredet hast. Nils Lisek, tatsächlich hat der an den ersten 10 Spieltagen in der Regionalliga 9 Spiele absolviert.
Ja, Expertise in diesem Podcast kennt man.
Allerdings alle im offensiven Mittelfeld und dabei keine Torbeteiligung gehabt. Das entschuldigt vielleicht ein wenig, dass er untergegangen ist. Und dann ist mir hier aufgefallen, dass ich ein bisschen rumgeguckt habe. Gerade du hast ja Namen sehr gern.
Ja, genau.
Und da habe ich, weil ich dann gerade bei den Landespokalen mal auf Fußball.de unterwegs bin, habe ich jetzt Spielernamen entdeckt, weil da nämlich auch mal alle, der vollständige Name von Spielern dasteht. Und die schlagen jeden Vereinsnamen um Welten.
Um Längen. Ja, okay.
Da gibt es nämlich zwei Chemnitzer Akteure, die absolut überragend unterwegs sind. Und zwar verstehe ich da jetzt auch nicht, warum man da in der normalen Berichterstattung zunächst einmal vom Torschützen eines der letzten Spiele, nämlich beim letzten Ligasieg gegen Zwickau, der Siegtorschütze Kingsley Akindele, warum er so bezeichnet wird und nicht mit seinem vollen Namen Kingsley Alison Sultan Gebolahan Plessing Akindele bezeichnet wird.
Ich habe mir, glaube ich, gerade allein beim Zuhören die Beine gebrochen. Also das war, wow, okay.
Ja.
Hast mit Namen ähnlich so, wie wir wissen, mit Spielernamen. Also das wird mir alles brechen.
Und dann auch ein Spieler, der in der Regionalliga durchaus seine Einsatzzeiten hat, ist ja Leon Ampadu. Und dessen vollständiger Name ist Leon Wolfgang Quabena Bamf O. Ampadu Viafe.
Auch hier gilt das Gleiche wie gerade bei Akindele. Ich glaube, ich würde mir wirklich sämtliche Knochen brechen beim Aussprechen. Also das ist, Moment mal, welcher, also das wirst du wahrscheinlich auch nicht mehr wissen, aber welcher Kicker war das nochmal in der letzten Saison? Ich glaube, das war von Lichtenberg irgendjemand, bei dem du dir beim Namen so dermaßen Mühe geben musstest, jedes Mal den auszusprechen. Weißt du das noch?
Ich weiß, wen du meinst. Mir liegt nur gerade der Name auf der
Zunge. Ja, ich auch nicht.
Den muss ich jetzt kurz nachgucken. Olu Adekunle.
Ja, genau, Adekunle, ich erinnere mich. Genau,
der da auch so einen ewig langen Vornamen hatte. Hier sind das wenigstens viele so kürzere, sag ich mal, wenn ihr versteht, was ich meine. Jetzt müssen wir hier nur noch eins ganz kurz machen.
Hier wird gerade starke Live-Recherche betrieben für die Hörer.
Ja, denn jetzt natürlich möchte ich der Vollständigkeit halber auch noch rausfinden, was Adekunle diese Saison macht. Muss ich ihn nur finden.
Tatsächlich interessant, ob der bei Lichtenberg geblieben ist oder nicht, ne?
Er ist noch vereinslos.
Vereinslos sogar, aha.
Der Ulu Vaseunla Ini Ovo Adekunle.
Ganz genau, das war der Name, an den ich gedacht habe, ja.
Genau, einfach nur genannt Ulu. Oder auch der Lichtenberg Dembele. Wenn ich mich da zurückerinnere an eine Ostsport-Zusammenfassung aus der Vorsaison. Aber bevor wir uns hier komplett in den zungenbrecherischen Namen verlieren, gehen wir doch mal zum Sonntag über, denn da waren drei andere Regionalligisten gefordert. Und fangen wir mal mit dem an, der sich am schwersten getan hat, nämlich mit dem FSV Zwickau. Nur 2-0 bei der SG Weixdorf. Der Landesklassist hat da also, zumindest auf dem Papier, den Schweden ordentlich Paroli geboten. Lukas Will mit dem frühen Führungstreffer in Minute 6 und Theo Gunnar Martens in der 79. Minute mit dem 2-0 vor über 2000 ZuschauerInnen.
Ja, also das muss man sagen, so ein kleiner Dorfclub wie Weixdorf Falls es kein Kleiderdorf-Club ist, da dürfen mich die Hörerinnen gerne korrigieren. Aber ich denke mal, dass es so ist. Für die sind 2000 Zuschauer eine überragende Kulisse. Und das hast du auch gesehen. Das war in der Zusammenfassung wirklich schön anzuschauen. Aber auch total friedlich. Also irgendwie nicht irgendwas Negatives. Der Vorort von Dresden. Genau, und in eben diesem Spiel hat sich die SG Weixdorf definitiv teuer verkauft. Nach vorne ging nicht viel. Da war es nur, da stand es schon 2-0 für Zwickau. Und auch hier wieder der Name, bitte nagelt mich nicht ans Kreuze. Es müsste Dionysio gewesen sein, um Himmels Willen, der da einen wirklich schönen Schuss aus der Distanz an die Latte krachen lässt. Was auch gut und gern nicht der Ehrentreffer, aber der Anschlusstreffer hätte sein können. Aber im Großen und Ganzen kam von Weixdorf nicht viel, das kann man ihnen aber auch nicht wirklich vorwerfen. Zwickau ist nun mal eine Regionalligamannschaft mit Ambition und das haben sie auch definitiv gezeigt, denn es ist relativ früh im Spiel, sogar noch vor dem 1-0, wo Will direkt eine Hereingabe. Naja, ich habe verpasst geschrieben, das ist aber nicht das richtige Wort. Ich würde einfach mal sagen, er kam nicht richtig ran. Weil er hat ihn berührt, aber es hat ihn nicht aufs Tor gebracht. So ging er dann relativ seitenaus. Kurz darauf ist es dann aber eben Jena Will nach einer Kufo-Flanke, der mit dem Kopf das 1-0 markiert. Torhüter Stein von Weixdorf. Sieht da etwas unglücklich aus. Ich würde ihm das gar nicht vorwerfen. Er rutscht da einfach aus. Der Platz sah auch nicht ganz so gut aus. Sah ein bisschen schlammig aus. Das passiert einfach, rutscht da aus. Kann den Ball dann einfach ums Verrecken nicht vor der Linie halten und so rutscht er dann über die Linie, steht 1-0 für Zwickau. Relativ unglücklich natürlich, denn als Unterklassikerverein willst du nicht so früh hinten liegen. Und dann ist es, sage ich mal, nochmal Könnecke, der per Kopf an Stein scheitert und kurz darauf fällt dann auch schon das 2-0. Nicht das 2-0, Entschuldigung, da habe ich mich jetzt völlig vertan. Da ist es erst Hermann, der das 2-0 auf dem Fuß hat, so rum nämlich. Der aber völlig überrascht davon ist und das Ding dann erstmal daneben stolpert. Dann ist es die Dombruna-Show. Erst Dombruna, Kopfball an die Latte. Dann Dombruna, Kopfball ans Außennetz. Später scheitert Dombruna nochmal an Stein. Das 2-0 wiederum fällt in dieser Phase, weil Weixdorf nicht klären kann. Ich weiß ehrlicherweise gerade den Spieler nicht genau. Auf jeden Fall tritt der da so ein bisschen unglücklich zwischen über den Ball und das sah ganz komisch aus. Ich kann die Highlights nur empfehlen. Auf jeden Fall ist es dann am Ende des Tages Martens, der das Spielgerät sowas von in den Knick schweißt zum 2-0-Stein ohne jede Chance. Und dann ist das Spiel eben auch schon rum. Zwickau gewinnt am Ende des Tages 2-0, durchaus verdient. Weixdorf verkauft sich aber für einen niederklassigen Verein sehr, sehr teuer und braucht sich hier definitiv nicht schämen für den Auftritt.
Also, ich habe da eigentlich nur noch eins hinzuzufügen. Du hast jetzt Weixdorf als Dorfclub bezeichnet.
Oh, 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 ja.
Also, Weixdorf an sich hat 6000 Einwohner, okay, aber wenn ich jetzt mal schaue über den Zuschauern und dann sehe ich da hier, das Spiel fand am Forstsportplatz Weixdorf Rasen statt. Und wenn ich dann die Postleitzahl sehe und da steht 01108 Dresden. Ah.
Es ist ein Vorort von Dresden, ja.
Ja, es ist aber auch ein Stadtteil von Dresden.
Weißt du, ich persönlich werf mir da jetzt nichts vor, ja. Ich kenne mich in Dresden nicht aus. Ich habe von Weixdorf vorher noch nie gehört. Und dieser Name, die SG Weixdorf, das schreit nach Dorfclub. Und 6000 Einwohner sind auch nicht wie ich persönlich. Ich habe da einen Punkt, finde ich. Auch wenn es ein Stadtteil ist, natürlich. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich jetzt. Ich habe Dresden also indirekt als Dorf bezeichnet.
Richtig.
Mache mit dieser Info, was du willst.
Ja,
Ich
wir
stehe
waren
zu meinen
in
Aussagen.
das Dresdner Dorf war auch ein gallisches Dorf, konnte aber nicht den großen Erfolg einfahren.
Genau, konnte ich das große Zwickau aufhalten.
Ja, das definitiv nicht. Und jetzt hatten wir schon den einen Finalisten, der rausgeflogen ist aus dem Vorjahr. Und der andere hatte ja auch keine so leichte Aufgabe mit Lok Leipzig, die gefordert waren bei der SG Taucher 99, dem Tabellen Führer der Sachsenliga. Allerdings haben sie es dann doch souverän gemacht. 3:0. Lukas Illich mit einem wirklich sehenswerten Treffer zum 1:0 und dann in der zweiten Halbzeit Jamal Ciane und Ryan Adigo mit einem Doppelschlag sorgten da vor ebenfalls 2000 Zuschauern wie auch in Dresden für einen souveränen Auswärtssieg.
Souverän war er, war aber auch sehr, sehr langweilig. Denn bis auf diese drei Tore ist in diesem Spiel fast überhaupt nichts passiert. Das 1-0 ist definitiv sehr, sehr sehenswert. Das ist ein solch Freistoß, den er hervorragend in die Maschen zimmert zum 1-0. Darauf folgend ist es dann wieder ein Standard von Lok. Das ist eine Dombrowa-Ecke, die ohne irgendwie noch ansatzweise von irgendjemand anders berührt zu sein, knapp neben das Tor geht. Es wäre also fast ein direktes Eckbar-Tor geworden. Das wäre natürlich auch sehr, sehr schön gewesen. Es kam aber nicht dazu. Das 2-0 fällt dann durch Siané per Kopf nach einer Heldflanke. Das 3-0 dann durch Adigo, nachdem Attelgan den Ball vorlegt. Es steht 3-0. Erwähnenswert wäre hier nochmal das Pole. Ich hoffe, er heißt so. Jedenfalls hat sich das auch aus Sport so angehört. Von der SG Taucher den Ball aus der Distanz nur knapp am Tor vorbeizimmert. Ihn nicht ganz rein macht. Es bleibt dann beim 3-0. Das Spiel war, wie gesagt, relativ highlightarm. Lok hat sich schon schwer getan. Am Ende ist es souverän 3-0, glanzlos, aber durchaus verdient. Und du hast mich, während ich gesprochen habe, sehr, sehr komisch angeguckt.
Ja, so, aus Gründen, weil du mal wieder zum wiederholten Male einen Namen falsch ausgesprochen hast, eines Spielers, bei dem das eigentlich wöchentlich Thema
Moment,
ist.
Moment. War es eben jener Stürmer von Lok Leipzig?
Ja.
War es eben jener Siane, aka Siane?
Es war Jamal Siane, ja.
Es tut mir jetzt leid. Ich kenne da jemanden aus Leutsch, der da, glaube ich, gerade ganz, ganz schlechte Laune gekriegt hat beim Hören.
Deswegen dieser Blick von mir. Und dann ist es anscheinend so, dass man bei Ostsport TV und beim MDR diesen Podcast anscheinend sehr aufmerksam verfolgt. Denn ich habe in der letzten Woche euch beinahe die Partie des FC Eilenburg bei dem Landesklassisten aus Kesselsdorf unterschlagen.
Wir haben den auch unterschlagen, ne?
Ja, deswegen sage ich das ja. Und während es zu den anderen Partien, vor allem bei Ostsport, auch ausgiebige Highlights gab, weil da ja auch Ostsport irgendwie eine Zusammenarbeit mit dem Sachsenpokal hat, fehlt von der Partie Kesselsdorf-Eilenburg jegliche Spur. Aber da muss man jetzt auch mal sagen, das Beste kommt zum Schluss, denn es war der deutlichste Sieg der Regionalligisten. 5-0 hieß es, Dervis Erkan, Philipp Sauer, Ibrahim Aldawut, Kevin Wadewitz und Quentin Seidel, also 5 Torschützen für die Mannschaft von Sascha Prüfer. Und dementsprechend hat man es gegen eine Mannschaft, die auf dem gleichen Niveau ist wie der FSV Zwickau von der Liga her, deutlich souveräner gelöst.
Also, ich weiß nicht, ob du es gerade gesagt hast, aber es war der höchste Sieg des Sachsenpokals. Nicht des, sag ich mal, Landespokalwochenendes allgemein, da kommen wir nämlich noch zu hören. Nur
ja,
falls das gerade.
Das meinte ich jetzt auch.
Ich war mir nicht sicher, ob du es so gesagt hast, deswegen, ich wollte es schon mal klargestellt haben, wenn nicht. Passiert. Ich höre dir einfach ungern zu.
Es war auch nur der höchste Sieg eines, in den bisherigen Partien, die Runde ist noch nicht vorbei, eines Regionalligisten im Sachsenpokal in dieser Runde. Denn sowohl der VfC Plauen als auch einer deiner Namenpicks der letzten Runde, die SG Handwerk Rabenstein, haben beide jeweils ihre Spiele mit 7-0 gewonnen.
SG Handwerk Rabenstein hat gewonnen.
Ja.
Oh boy, bin ich stolz.
Und das nicht gerade knapp.
Ja, 7-0, das ist respektabel, ja. Chemnitz sollte sich da vielleicht mal umschauen. Ich meine nur.
Ja, und dann hat Chemie Leipzig ja noch nicht gespielt, denn die haben ihr Freundschaftsspiel gegen Eintracht Frankfurt absolviert und mit 2-1 gewonnen.
Gegen die Kultracht Kultfurt,
ja. Ja, das hast du jetzt gesagt.
Niemand wie
nichts,
wir.
Nichtsdestotrotz sind die Sachsen die einzigen, die es geschafft haben, schon mal ihren Landespokal auszulosen. Die nächste Runde, die im November gespielt werden soll. Und da haben wir das erste Regionalliga-Duell dann tatsächlich in der kommenden Runde. Lok Leipzig zu Hause gegen den FC Eilenburg gefordert. Chemie Leipzig würde im Zweifel eines Sieges gegen Schöneck, wovon wir jetzt mal ausgehen, zum VfC Plauen müssen. Und auch für den FSV Zwickau geht es ins Vogtland. Die müssen nämlich zum VfB Auerbach.
Plauen und Auerbach, ui, das sind keine dankbaren Lose.
Nee, das nicht. Und der Chemnitzer Zwinger Bischofswerda behalten wir deswegen jetzt mal im Auge, weil sie Regionalliga-Bezwinger sind. Und auch aus dem Grund, dass sie bei der SG Handwerk Rabenstein spielen in der kommenden Runde.
Selten war ich so traurig. Ich habe die SG Handwerk Rabenstein, ich hätte das sehr schön gefunden, wenn die irgendwie irgendwas Regionalliga-mäßiges hätte antreten müssen.
Ja, genau, im Sachsenpokal, obwohl schon gelost wurde, drei Partien eben noch am 31.10. um 13 Uhr die FV Eintracht Niesky, auch wieder Lausitzer gegen Dynamo Dresden, dann parallel die BSG Stahl Riesa gegen Erzgebirge Aue und um 13.30 Uhr spielt der VfB Schöneck gegen Chemie Leipzig, das Duell gab es ja auch schon im Vorjahr. Und diesmal wissen wir es, nachdem wir in der letzten Saison komplett verwirrt waren, warum die da unter der Woche mittags spielen. Da ist Feiertag in Sachsen an dem Tag.
Ich möchte ganz kurz was sagen. Niesky hat gegen Dresden noch nicht gespielt, oder?
Das habe ich gerade vorgelesen, dass das die drei Spiele vom 31.10. sind.
Musst du das jetzt sagen? Das hättest du nicht sagen müssen. Ich war mir nicht sicher, ehrlicherweise. Okay. Dann möchte ich hier eine Wette eingehen. Möchte an der Stelle eine Wette eingehen. Liegt auch daran, dass ich das für so unwahrscheinlich halte, dass ich glaube, dass ich da heil rauskommen werde. Aber sollte es nicht passieren, dann werde ich das mit Stolz einlösen. Sollte Niesky Dresden rausschmeißen, ja, werde ich alles in meiner Macht Stehende dafür tun, mir irgendwie ein Trikot von denen zu besorgen. Ja, Minimum.
Von der FV Eintracht Niesky.
Ja, weil Name geil. Ich glaube, die haben, wenn mich nicht alles täuscht, auch irgendein ganz, ganz unterklassiges Eishockey-Team. Für den Podcast hier total irrelevant, für mich nicht. Und sie sind Lausitzer. Und wenn sie Dresden rausschmeißen, finde ich das sehr, sehr geil.
Ja, ihr müsst nämlich wissen, Luca mag schlechten Sport aus der Lausitz und schlechten Eishockey. Deswegen dieser Verein natürlich ein Traum für ihn.
Ich würde jetzt gern widersprechen. Ich kann aber nicht. Es tut mir leider ein bisschen weh. Ist mir aber egal. Ist alles gut, ich stehe dazu, weißt du.
Da Justin Eilers. Da wurdest du argumentativ ausgetribbelt und fachgerecht eingetuppert von meiner Seite.
So wie Darmstadt dieses Wochenende, dann bitte schön weitermachen.
Also letztes Wochenende gab es keine Bundesliga und nächstes Wochenende wirst du für Darmstadt sein, schätze ich, denn der Gegner heißt RB Leipzig.
Da kann ich nicht edgy sein. Nee, stimmt, Darmstadt, Ole, das hast du recht, ja.
Und fachgerecht eingetuppert wurde auch die BSG Chemie Kahla im Thüringen-Pokal-Achtelfinale vom ZFC Meuselwitz 0-9, hieß es am Ende in dem Spiel. Ja, ich glaube, so viele Worte müssen wir darüber jetzt wahrscheinlich nicht verlieren, oder?
Nein, also um das kurz zusammenzufassen, in den Highlights, die man gesehen hat, waren auch nur die Tore und auch da nur 7 von den 9, denn es wurde aus Zeitgründen 2 davon entfernt. Man kann also recht einfach zusammenfassen, Zwickau gewinnt das 0-9, Kahla hat keine Chance, das ist aber auch keine Schande. Habe ich gerade Zwickau gesagt? Habe ich gerade
Meuselwitz, dass ich hier zuhören würde?
Aber ich glaube, ich habe gerade Zwickau gesagt. Ich meine Meuselwitz, um Himmels willen. Es ist spät. Meuselwitz natürlich, es ist keine Schande für Kahla, die ja, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, der erste Landespokalsieger Thüringens sind. Jemals. Würde ich mich aber auch nicht drauf festnageln lassen. Nichtsdestotrotz 9-0 für Meuselwitz. Ich würde schon wieder Zwickau sagen. Und ich glaube, damit kann man das auch abhaken.
Ja, und wenn es am Samstag 0-9 oder 9-0 aus Sicht der Regionalligisten hieß, dann lief das am Sonntag nochmal so, nur mit dem kleinen Unterschied, dass zwei Regionalligisten spielten und sich die Tore aufteilen mussten. Rot-Weiß Erfurt gewann mit 6-0 beim 1. FC Eichsfeld. Ja, nicht ganz so hoch wie Meuselwitz, allerdings muss man da auch zur Verteidigung sagen, Eichsfeld eine Liga höher als Kahla, auch super souverän.
Ja, das Einzige, und das hat auch so ein bisschen der Ostsport-Kommentator gesagt, war, da stand es gerade mal 1-0 für Erfurt und da hat der junge Robert Sachs, wenn ich den Namen richtig im Kopf habe, das 1-1 gegen, ich hoffe es war Schellenberg, ich war mir nicht ganz sicher, es müsste Schellenberg gewesen sein, auf dem Fuß, ist wirklich frei vor eben jenen Erfurter Torhüter im Alleingang und scheitert eben an eben jenem. Wenn das Ding reingegangen wäre, wäre meine Oma vielleicht ein Auto, ein, aber auf jeden Fall, wenn das Ding reingegangen wäre, dann ist das ein Spielverlauf wahrscheinlich oder vielleicht ein anderer. So ist es am Ende ein 6-0 für Erfurt, das so absolut in Ordnung geht. Schöbel auf Seiten Eichsfelds, der Torhüter, definitiv einer der besseren Männer. Mit Merkel gegen, mit zwei Paraden gegen Merkel und Langner hervorragend in Szene gesetzt worden. Aber Erfurt gewinnt das total verdient mit 6-0.
Ja, und da habe ich jetzt auch noch einen kleinen Fun-Fact entdeckt, während ich mich hier natürlich ein bisschen umschaue. Und zwar die BSG Chemie Kahla hat in ihrer Karriere auch durchaus mal überregional gespielt. Zwei Saisons in der NOFV Oberliga, 96, 97, 97, 98. In der zweiten Saison, als man wieder abgestiegen ist, ist man übrigens gemeinsam mit dem damaligen Aufsteiger vom Halleschen FC abgestiegen. Allerdings ist das nicht das, worauf ich hinaus wollte, denn sie haben tatsächlich den ersten Thüringer Landespokal gewonnen und sich somit für die erste Hauptrunde im DFB-Pokal qualifiziert. Und ich glaube, da gab es damals keine große Freude über den Gegner, den sie hatten. Es gab es nämlich in der ersten Runde eine 1-4 Niederlage gegen Rot-Weiß Erfurt.
Das ist natürlich unglücklich gelaufen.
Also ich glaube, da hätte man sich damals über andere Gegner mehr gefreut. Aber jetzt sind ja auch die Erfurter damals ja im Profitopf. Aber natürlich, wenn man dann aus Thüringen kommt und da mal deutschlandweit mitspielt, nicht das Traumlos. Jetzt kämpfen die Erfurter überhaupt am DFB-Pokal teilzunehmen. In den letzten Jahren gehörte das Abonnement für diesen Titel ja eher dem FC Carl Zeiss Jena an. Und die hatten eine Wiederauflage des Pokalfinals 2021 jetzt vor der Brust gegen den FC an der Fahne. Höhe ging es nach Dachwig. Mittlerweile nur noch Thüringen-Ligist. 3-0 hieß es am Ende für den FCC in einer durchaus hitzig geführten Partie. Elias Löder und der doppelte Jan Dahlke sorgten für den Sieg.
Ja, genau. Auch bei dieser Partie kann ich ehrlicherweise aus dem simplen Grund einfach nicht so viel sagen, weil es ist einfach simpel. Jena war gut. Es ist früh ein Schuss von, bitte auch nicht auf den Namen festnageln, es ist wirklich schwierig. Ich glaube, er hieß Bärwolf. Eben jener aus der Distanz, der Kunz vor Probleme stellt, weil er nochmal tödlich oder beziehungsweise ordentlich aufsetzt. Er kann ihn aber halten. In der Folge ist es dann Wienrich mit toller Parade nach einem Lämmel-Freistoß, der mit aber einen Hähne-Kopfball super pariert. Himmel, Herrgott, heute ist echt schwierig. Beim 1-0 von Löder konnte man ehrlicherweise nicht viel sehen. Laut Kommentator soll es aus 20 Metern gefallen sein. Ich würde es gerne näher beschreiben, aber der betreffende Herr oder Frau, wie auch immer, oder ne, für die Kamera kam nicht wirklich hinterher. Das war relativ interessant. Auf jeden Fall 1-0 durch Elias Löder. Darauf folgend ist es nochmal Wienrich mit toller Parade gegen Richter. Das 2-0 fällt dann durch Dahlke, nachdem Zank per Kopfball auf eben jenen legt. Ein Hessschuss wird nochmal von Fahner Höhe, das muss man auch dazu sagen, einen Hessschuss wird von Striezel gerade so auf der Linie geklärt. Das wäre fast das 2-1 gewesen. Dann ist es nochmal Dahlke mit dem 3-0, das ist dann auch der Endstand. Auch hier wieder verdient, wie so oft. Ich glaube, das kannst du fast bei jedem dazu sagen, bis auf Chemnitz, weil da ist der Bischofswerderaner SV verdient. Und ja, Himmel, es ist schwierig zu reden heute. Bitte, Kämme.
Ja, da bleibt mir eigentlich abschließend nur zu sagen, während wir in Mecklenburg-Vorpommern einen Termin für die Auslosung der nächsten Runde haben in dieser Woche und in Sachsen die nächste Runde bereits ausgelost wurde, weiß man in Thüringen noch nicht, wann gelost wird natürlich. Es stand auch wie schon in der Vorrunde im Spielbericht drin, dass es verspätet kommt, weil derjenige, der sich darum kümmert, beim Handball war. Der Thüringer Fußballverband bekleckert sich da mal wieder nicht mit Ruhm. Und damit würde ich sagen, gehen wir zu einem Landesverband, wo ich auch noch nicht weiß, wann die auslosen, nämlich zum Berliner Landesverband, wo sich auch alle drei Regionalliga-Vertreter souverän zu null durchsetzen konnten am Sonntag, die noch drin sind, wie ihr ja bereits wisst, Altklinike ist ja schon länger raus. Viktoria Berlin 5-0 beim BSV Heinersdorf. Der BFC Dynamo sicherlich mit der schwersten Aufgabe gewann durch einen Siebeck-Doppelpack mit 2-0 beim Oberligisten Tasmania. Und auch beim BRK ging Stocker 3-0 beim SD Kroatia Berlin. Oliver Schindler, Mann des Tages, mit einem Hattrick.
Ja, muss man dazu noch viel sagen?
Ich glaube nicht. Ich habe jetzt leider noch nichts gefunden, wann da die Achtelfinalauslosung stattfindet, werden aber dann auch im November spielen. Der SV Deportivo Latino leider raus, sehe ich hier gerade, der ja für uns namenstechnisch da noch ein Thema war. Und das vielleicht mal noch als Thema, der Titelverteidiger TuS Maccabi ist auch weitergekommen, nachdem man dann da ja zunächst angekündigt hatte, aufgrund von aktuellen politischen Vorkommnissen den Spielbetrieb einzustellen, hat man sich jetzt doch gegen Berolina Stralau entschieden anzutreten, hat da wohl auch gemeinsam ja ein Fußballfest miteinander gefeiert, sich da auch gegenseitig ja auf Social Media gelobt. Maccabi konnte die Partie mit 4-1 gewinnen, der Titelverteidiger also auch noch dabei, wie auch unsere Vorjahres-Regionalligisten TB 4-0 bei Traktor Boxhagen und Lichtenberg 47 beim SC Siemensstadt sich durchgezittert mit einem 0-12.
Was? Okay, schön durchgezittert, ja? Okay.
Ja, also das 1-0-4 in der ersten Minute, aber dann das 2-0 erst in der 21., das 3-0 erst in der 37.
Ja, schwach. Was erlauben?
Gut, dass man mit dem 3-0 in der 37. es noch geschafft hat, dass es zur Halbzeit 7-0 stand.
Es ist dann, da ist einiges auseinandergefallen, habe ich das Gefühl.
Und du erinnerst dich dann noch an Sebastian Reiniger, oder?
Er hat bei Lichtenberg letzte Saison gespielt, ja?
Der Innenverteidiger,
ja,
oder?
Ja.
Der hat 5 Tore gemacht.
Ja, gut, das kann man mal machen.
Deswegen diese Info noch. Und ja, wann da ausgelost wird, wissen wir nicht. Und in Brandenburg wurde ja ein Spiel vorgezogen. Über die letzte Runde hatten wir ja schon gesprochen. Die spielen dann auch, wenn die Sachsen ihre Nachholspiele machen, überwiegend ihre Spiele. Habe ich aber gerade auch neue Infos bekommen. Aber Energie Cottbus hat jetzt schon gespielt am Sonntag und sich durchgequält beim Ludwigsfelder FC mit 1-0 dank Jonas Hildebrand, der da mit dem Pausenpfiff das Siegtor gemacht hat.
Ja, es gibt relativ wenig zu dieser Partie zu sagen, außer dass der FC Energie sich mal wieder absolut durchgequält hat. Sehr, ich sag mal, personalgeschwächt. Ich glaube, ein Zieler hat gefehlt, ein Borgmann fehlt die ganze restliche Saison, wie man ja weiß, durch den Kreuzbandriss. Da war viel nicht dabei, das soll aber natürlich lange keine Ausrede sein. 1-0 ist einfach zu wenig. Also klar, du bist weiter, das ist, sag ich mal, das absolute, ich sag mal, der wichtigste Aspekt, der du, dass du nicht wie Chemnitz zum Beispiel gegen Bischof Werder rausfliegst, sondern dass du kommst weiter, 1-0. Aber es ist halt trotzdem, sage ich mal, nicht gerade euphorieschürend, beziehungsweise es ist nicht gerade gut. Es ist schwer. Ich bin ehrlicherweise kein Peter Wollitz. Ich kann mich jetzt hier nicht hinstellen und nach einer 1-0-Niederlage sagen, was für ein Scheißteam wir haben. Das kann ich nicht. Das merkt man vielleicht, dass mir das ein bisschen schwerfällt. Was man aber sagen kann, das war definitiv keine gute Leistung. Es ist nicht gut gewesen. Hildebrand ist es dann kurz vor der Halbzeit oder während der Nachspielzeit in der ersten Halbzeit nach einer Tim-Heike-Ecke per Kopf zum 1-0. Das ist dann der Endspielstand. Festhalten kannst du, es ist zu wenig, du bist aber trotzdem weiter und kannst dich jetzt auch wieder auf die Liga weiter konzentrieren. Und hast die englische Woche umschifft, dadurch, dass du jetzt diesen Sonntag schon spielen konntest.
Ja, aber da dachte sich dann Babelsberg, was Cottbus kann, können wir auch. Denn während ich gerade gesagt habe, alle anderen spielen am 31.10., habe ich festgestellt, dass das nicht stimmt. Denn am 18.11., wenn dann beispielsweise in Sachsen die nächste vollständige Runde gespielt wird, da spielt Babelsberg dann erst bei Eintracht Stahnsdorf sein Spiel. Also Cottbus zieht vor, dann sagt Babelsberg, dann spielen wir es später und bleiben so im Wochenrhythmus.
Das glaube ich ehrlicherweise sogar sehr, sehr gern. Ich kann dir auch erklären, wieso das ist. Das ist der gleiche Grund für Energie wahrscheinlich. Weil, das wäre nämlich sonst so gewesen, am Sonntag vor dem Landespokal spielt Babelsberg zu Hause in Rostock. Bin ich blöd? Gegen Rostock. Dankeschön, gegen Rostock. Dann hätten sie unter der Woche den Landespokal gespielt, um dann am nächsten Wochenende, der ja, glaube ich, noch nicht terminiert ist, gegen Cottbus in Cottbus zu spielen. Es ist also derselbe Grund wahrscheinlich wie Energie. Du wolltest die englische Woche vermeiden, damit du dich ganz auf dieses Brandenburg-Derby in Anführungsstrichen konzentrieren kannst.
Ja, das ist völlig richtig. Da soll ja diese Woche dann eine weitere konkrete Terminierung erfolgen. Nachdem man es mal geschafft hatte, wenigstens den Spieltag übernächste Woche da mal genauer zu fixieren. Und dann sagt man ja, okay, also der 12. Spieltag, über den wir schon nächste Woche reden werden, den hat man jetzt dann schon mal letzte Woche fixiert. Der Rest kommt dann innerhalb dieser Woche, weil man sagt, das wäre erst ab heute möglich. Was ich nicht ganz verstehe, also die Regionalliga West schafft das eigentlich immer taggleich, spätestens einen Tag nach der dritten Liga ist da terminiert. Da ist schon alles bis Anfang Dezember fix terminiert und der NOFV kriegt es nicht hin. Nachdem ich das, da sie erst noch einen Schutz genommen habe, sage ich jetzt so, damit höre ich jetzt erstmal auf, wenn ich das dann sehe.
Ja.
Aber nee, also muss ich auch sagen, aus Babelsberger Sicht völlig verständlich, dass man da im Rhythmus bleiben will und gerade dann nicht vorm Derby da irgendwo unter der Woche gegen den Oberligisten ja jetzt auch nicht die allereinfachste Aufgabe da absolvieren will. Wird sicherlich auch bei Cottbus Hauptaugenmerk Derby damals gewesen sein, als man das vorgezogen hat.
Ja, natürlich. Sagt, gut, bei Cottbus hat es, sage ich mal, noch das Geschmäckle, sage ich mal, was heißt Geschmäckle, um Gottes Willen. Der weitere Grund ist halt einfach, dass du am Sonntag nicht gegen Hansa Rostock 2, was natürlich auch irgendwo ein starker Gegner ist, zu spielen ist, sondern halt, du spielst halt in Greifswald. Was halt in der aktuellen Tabellenkonstellation eine sehr, sehr schwierige Partie ist und Greifswald halt auch eben arschweit weg ist, dann hast du die Fahrt. Danach unter der Woche dann irgendwo am besten noch in irgendeinem Dorf, irgendwo in Brandenburg zu spielen, ist halt ein bisschen doof. Deswegen war das jetzt, haben sie es so gelöst. Babelsberg aus einem ähnlichen Grund. Damit sie sich dann halt eben am nächsten Wochenende auf das Derby gegen Cottbus, beziehungsweise Cottbus auf das Derby gegen Babelsberg vorbereiten können.
Ja, und jetzt haben wir da also auch den aktuellen Stand wieder im Brandenburg-Pokal. Und wie ihr ja bereits wisst, ist ja einer unserer Kandidaten auch da schon gescheitert, nämlich der FSV Luckenwalde, die ja gegen Grischow verloren haben. Und das war aber unabhängig von dem Ausscheiden. Das stand schon vorher fest, dass Luckenwalde, dadurch, dass die Brandenburger ja ihre Pokalspiele schon absolviert hatten, jetzt ein Spiel vorverlegt hat, nämlich das vom 15. Spieltag, der um den vom 24. bis 26. November voraussichtlich stattfindet. Und zwar ist da nämlich, das war auch wieder ganz toll geplant, das ist ja mittlerweile terminiert, und zwar trifft da am 25. November, am Samstag um 13 Uhr im Ostseestadion Hansa Rostock auf den FC St. Pauli in der zweiten Bundesliga. Und parallel war eben, und das müsste dann ja auch im Ostseestadion stattfinden, auch das Heimspiel von Hansa Rostock 2 gegen den FSV Luckenwalde angedacht. Und dann haben sich die Vereine da schon, haben das schon frühzeitig das Problem erkannt und dann auch gesagt, okay, da ist, das passt so nicht, dieses Wochenende ist frei, schieben wir das Spiel vor. Und so ist es dann gekommen, dass die Mannschaften gesagt haben, wir spielen an diesem freien Wochenende. Und wir wussten ja schon letzte Woche, einer von uns, und zwar genau einer von uns, wird sich in diesem Spiel Kicktipp-Punkte abholen. Da, jetzt muss ich euch hier nur finden, Luca auf einen Luckenwalder-Sieg getippt hatte, Markus auf einen Unentschieden und ich gesagt hatte, Hansa Rostock 2 gewinnt diese Partie und ich sollte recht behalten, allerdings hätte ich vom Tipp her nicht viel weiter weg sein können, denn statt meinem 4-2 wurde es ein 1-0.
Ja, ich tippe jetzt auf Luckenwalde. Wir werden später nochmal dazu kommen, zu den Tipps und ob ich da auf Luckenwalde tippe. Zu der Partie sei aber gesagt, dass Hansa Rostock hier definitiv verdient gewinnt. Luckenwalde war die ganze Partie über einfach sehr, sehr schwach. Hat mich viel noch auf nach vorne gezeigt. Was man da durchaus erwähnen kann, ist da zum Beispiel mal einen Butendeich aus der Distanz, wo Hagemose einfach sehr, sehr stark hält. Das war es aber auch schon. Klar war das ein schöner Schuss von Butendeich aus der Distanz, aber sonst kam von Luckenwalde fast gar nichts. Im Gegenzug zu Hansa Rostock, im Vergleich zu den vorigen Partien, einfach definitiv verbessert. Immer wieder mit guten Chancen, da sei es Kohn relativ am Anfang in Tittels Arme, Köster aus der zweiten Reihe. Dann verschätzt sich Tittel zum Beispiel mal, nachdem er sehr, sehr weit aus dem Kasten rauskommt, was bis zur Mittellinie läuft, sich dort verschätzt, unter einem hohen Ball drunter taucht. Fehling kann dann aber noch klären, das Ganze entschärfen. Dann ist es Köster, der mal den Versuch, den Sebastian Thiel zu machen, aus ca. 50, 40 Metern, aber drüber. Und dann ist es halt eben Köster nach einem Hansa Rostock-Konter, der von Bachmann eingeleitet wurde, der auf jenen Bachmann rüberlegt. Der muss nur noch ins freie Tor zum 1-0 einschieben. Das ist am Ende auch der Endstand. Und das war es eigentlich auch schon im Großen und Ganzen. Die Partie hatte ehrlicherweise nicht so viel zu bieten. Wenn sie was zu bieten hatte, war es meistens Rostock. Höchstens der Butendeich-Fernschuss, den ich, wie gesagt, nicht unerwähnt lassen möchte. Aber sonst durchaus verdienter Sieg. Nach der Partie zeigten sich eben Hansa Rostock 2 auch sehr, sehr glücklich, während ein Michael Braune sagte, dass das definitiv nicht der Anspruch ist von Luckenwalde.
Jo, ich glaube, das fasst das Ganze erstmal ganz gut zusammen. Ja, Luckenwalde ist jetzt in so einer kleinen Mini-Krise, würde ich schon fast sagen, denn man hat jetzt das dritte Pflichtspiel in Folge verloren, Pokalspiel mit einbegriffen, während Rostock seinen zweiten Saisonsieg feiert, nach der 6-1-Demontage von Chemnitz am zweiten Spieltag. Jetzt der nächste Sieg hat lange gedauert, aber man verlässt, wenn jetzt auch mit dem Spiel mehr, erstmal den letzten Tabellenplatz, springt vorbei an Zwickau, Eilenburg und dem BHK. Ist 15. Aber klar, Tabelle jetzt für einige Wochen, oder was heißt für einige Wochen, für anderthalb Monate erstmal etwas unbalanciert, weil die zwei da jetzt das Spiel mehr haben, da werden wir dann einen leicht verkürzten Spieltag haben. Und das ist ja direkt nach der nächsten Länderspielpause. Das heißt, die beiden Teams, dadurch, dass Luckenwalde auch im Landespokal raus ist, haben dann zwei Wochen komplett frei. Das wird auch spannend.
Ja, sich aus Luckenwalde, muss man halt sagen, die sind halt jetzt aus den letzten drei Partien inklusive Landespokal halt eben, gehen sie mit einer Tordifferenz von 1-8 raus, was halt ein bisschen wehtut, wenn du überlegst, dass du gegen den Fünftligisten, gegen den direkten Konkurrenten mit Rostock gespielt hast und dann eben gegen den BFC, was du ein bisschen aus der Wertung lassen musst, weil der BFC mitgreift, halt mit Energie, mit Erfurt, halt ein absoluter Meisterschaftskandidat ist und halt auch eben sehr, sehr stark gespielt hat. Davor wiederum hast du halt aber eben auch Lok und Babelsberg geschlagen. Das musst du so auch erstmal machen. Ich sag mal, Luckenwalde ist wirklich so eine Mannschaft, die ist, entweder ist sie hü oder sie ist hot. Also entweder springt sehr weit hoch oder sie fliegt voll auf die Fresse. Wie halt jetzt eben gegen den BFC, wie zum Beispiel auch schon diese Saison gegen Greifswald. Also jetzt läuft es aktuell ein bisschen schlechter. Die nächsten Partien können sie es definitiv besser machen. Die nächsten drei Partien sind Chemnitz, Hertha 2 und Viktoria. Das sind alles mehr oder weniger direkte Konkurrenten in der Tabelle. Da kann man dann schon, sag ich mal, ein bisschen mehr punkten. Da muss man fast ein bisschen mehr punkten.
Wobei ja eigentlich jetzt die Phase der Luckenwalder kommen müsste, denn schließlich hat man einen höchst erfolgreichen Winter im Kader, mit Jordan Winter, der
Boah, nee, 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 nee. Ich lass dich gar nicht erst aussprechen. Nee, nee, wirklich schlimmer.
Ja jetzt zuletzt auch immer nur jetzt auch gegen Rostock von der Bank kam, weil er zwischendurch auch krank ausgefallen war und währenddessen man sich ja auch vom Sommer verabschiedet hat. Ersatztorwart Arne Sommer hat seinen Vertrag mit dem FSV aufgelöst. Also da auch noch personelle Neuigkeiten von der Mannschaft von Michael Braune. Ich würde da den Teufel noch nicht an die Wand malen.
Oh, Klemme, das waren so viele schlechte Wortspiele, dass ich wirklich Schmerzen habe in sämtlichen Begegnungen. Lass uns weitermachen.
Ja,
Im Text.
nee, lass uns das nicht machen. Denn wenn du Schmerzen hast, dann lass uns doch eine kurze Verschnaufspause machen. Mich mal tippen, mal gucken, was Markus mir zugeschickt hat anschließend und dann mal draufschauen auf Spieltag Nummer 11. Wir schauen auf den 11. Spieltag und tippen den. Und der beginnt schon am Donnerstag mit dem Mecklenburg-Vorpommern-Duell zwischen Hansa Rostock 2 und dem Greifswalder FC. Grund dafür, dass das Spiel schon am Donnerstag ist, wird hauptsächlich sein, dass die erste Mannschaft von Hansa Rostock in der zweiten Bundesliga am Wochenende auch ein Heimspiel hat gegen Holstein Kiel am Sonntag. Und ich habe es jetzt Luca eben schon angekündigt. Da habe ich mir gerade eine Statistik zusammengebaut. Denn Hansa Rostock ist einer von zwei Profivereinen, dessen Zweitvertretung Regionalliga spielt und dabei im Profistadion spielen muss. Neben dem SC Paderborn. Und jetzt habe ich mir, weil das Spiel auf Donnerstag vorverlegt wurde und wir ja auch am letzten Wochenende ein Heimspiel von Hansa hatten, weil das sonst sogar mit dem St. Pauli-Spiel kollidiert wäre, habe ich mal bei beiden Vereinen geschaut, wie oft das vorkommt, dass ein Heimspiel der ersten und der zweiten Mannschaft am selben Wochenende angesetzt ist. Was dann ja in erster Linie die Schuld des NOFV bzw. des WDFV ist, weil die danach ansetzen. Beim SC Paderborn kommt das Ganze an 34 Spieltagen, die beide Ligen haben, ganze dreimal vor, während es bei Hansa Rostock, wenn man natürlich jetzt, ich habe jetzt auch zum Beispiel das Luckenwalde-Spiel mit eingerechnet, weil das ja auch verschoben werden musste, kommt das Ganze siebenmal vor, dass man ein Hansa 2 Heimspiel auf ein Wochenende gesetzt hat, wo auch Hansa spielt. Also grundsätzlich erstmal angesetzt, weil, also wie gesagt, ich habe zum Beispiel für das Luckenwalde-Spiel halt dieses Heimspiel Ende November da das Datum genommen, wo es ursprünglich mal stand. Und da frage ich mich bei fast der Hälfte der Spiele und offensichtlich scheint das der Verein nicht unbedingt zu wollen, sonst hätte man ja auch gesagt, man lässt es irgendwie beisammen und kann da vielleicht irgendwelche Sachen bündeln, irgendwas aufgebaut lassen, wie auch immer. Aber das scheint ja nicht so zu sein. Und da muss ich sagen, das ist auch mal wieder eine NOFV Masterclass.
Das ist in der Tat. Also, man kann mal kurz dazu sagen, Clem hat gerade schon vor im Vorgespräch in der Pause gesagt gehabt, dass er irgendeinen Fakt rausgesucht hat, den gefühlt noch nie jemand gehört hat. Und ich kann das bestätigen. Also, was zum Teufel, Clem? Aber ja, interessant. Es ist der NOFV und Spieltagsterminierung. Es ist ja nichts Neues, dass die öfter mal etwas hinkt.
Wie gesagt, das ist auch die Sache. Wir wissen jetzt knappe 14 Tage, wissen wir noch, wann die Spiele genau sind. Also wir reden jetzt über den 11. Spieltag. Am 12. Spieltag wissen wir es schon. Jetzt Stand Montagabend, wissen wir es für den 13. noch nicht. Also das ist auch wunderbar, wenn man da irgendwie weiterfahren muss, gerade, sage ich mal, wenn sowas hinzukommt. Also wenn man jetzt mal guckt. Ich gucke jetzt einfach mal auf den 13. Spieltag, den wir dann da ja haben. Beispielsweise viel Spaß den Fans von Lok Leipzig. Die müssen nämlich nach Rostock. an diesem 13. Spieltag, erstes Novemberwochenende. Ich glaube, das wäre ganz nett zu wissen, ob das Freitagabend wird, Sonntagnachmittag. Macht ja schon einen Unterschied. Aber macht euch da keinen Stress, lieber NOFV. Wen interessieren schon Fans? Was aber vielleicht ein kleiner Vorteil ist, dadurch, dass der Spieltag durch dieses Spiel auf 4 Tage gestreckt ist, ist, dass das Spiel tatsächlich auch von Ostsport übertragen wird und wir somit an allen 4 Tagen, an denen gespielt wird, ein kostenloses Live-Spiel haben. Denn diese Partie aus dem Ostseestadion wird dann kostenfrei von Ostsport übertragen und es ist natürlich ein Duell der Gegensätze. Greifswald lange Zeit Erster gewesen, jetzt gerade von Cottbus überholt wurden, nur noch auf Platz 2 in Anführungsstrichen und Rostock 2 war jetzt schon auf dem letzten Platz angelangt, ist da jetzt nach oben geschossen durch den Sieg im vorgezogenen Spiel gegen Luckenwalde, ist man jetzt erstmal 15. Aber wenn man jetzt nur auf die ersten 10 Spiele schaut, war man Tabellenletzter. Traust du den Rostockern damit ja, dem Heimvorteil, mit dem Aufwind durch den letzten Sieg, die Überraschung zu?
Ehrlicherweise nein. Ich habe wirklich überlegt, da das ja gegen Luckenwalde nicht so schlecht aussah, man auch nicht so schlecht drin war. Ich glaube aber ehrlicherweise nicht dran. Greifswald ist das absolute Top-Team der Liga. Rostock hatte halt eben sehr zu kämpfen. Luckenwalde war nun mal auch in der Partie nicht gut, was aber nicht gegen die Rostocker spricht, um Gottes Willen. Ich bleibe aber dabei, Greifswald ist so schwer zu schlagen. Und ich glaube nicht, dass sie ausgerechnet in Rostock stolpern. Kann natürlich trotzdem passieren, denn es ist ein Duell mit gewisser Brisanz, wo ich auch glaube, dass sich der ein oder andere Hansa-Fan dahin verirren wird. Ich bleibe aber bei Greifswald gewinnt das und Greifswald wird das in meiner Wahrnehmung relativ deutlich gewinnen mit 3-0.
Ja, ganz so deutlich bin ich nicht. Ich dachte schon, wir kommen jetzt aufs gleiche Ergebnis, als du die 3 für Greifswald in den Mund genommen hast, denn die habe ich auch, aber ich sage, Rostock erzielt auch einen Treffer und Greifswald gewinnt die Partie so mit 3-1, aber ich glaube nicht, dass das wirklich nicht ein Spiel ist, bei dem der GFC stolpert. Da gehen sie eigentlich zu souverän durch die Liga momentan. Es sind ja auch eher die Spitzenduelle, wo sie was liegen lassen. Und wir haben aber auch einen Kollegen, der das anders sieht, und das ist Markus, der mir seine Tipps freundlicherweise zugeschickt hat. Und der sagt, Rostock nimmt da einen Punkt mit und trennt sich von Greifswald mit 1-1.
Ja.
Dann kommen wir mal zum Freitag. Da finden dann 3 Partien statt um 19 Uhr. Und da haben wir einmal vielleicht ein kleines Krisenduell von 2 Mannschaften, die es im Landespokal gegen Oberligisten erwischt hat. Nämlich der Chemnitzer FC zu Hause gefordert gegen den FSV Luckenwalde. Ja, Chemnitz ja in der Liga eigentlich so ein bisschen im Aufwind gewesen, jetzt ein bisschen jäh gestoppt durch das Spiel in Bischofswerda. Und was denkst du, setzt sich der positive Trend aus der Liga unbeirrt vom Pokal fort, dass man sogar sagt, okay, ja, ich sag mal, den Sachsenpokal zu gewinnen wäre vielleicht ohnehin nicht so leicht geworden, um nicht zu sagen, sack schwer. Ist gar nicht so schlimm oder ist das doch ein Rückschlag, der sich dann auch an der Gellertstraße gegen ebenfalls kriselnde Luckenwalder bemerkbar macht und die vielleicht zurück in die Spur bringt?
Letzteres. Ich glaube, es ist Letzteres. Während ich mich gerade bei Rostock noch geweigert habe, vom Resistance Bias beeinflusst zu werden, tue ich das hier volle Wucht. Denn Luckenwalde war richtig schlecht, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber war wirklich nicht gut gegen Hansa Rostock. Chemnitz wiederum war gegen Bischofswerda noch schlechter, die eine ganze Klasse unter eben jenem Verein spielen. Deshalb tippe ich für Luckenwalde. Auch wenn ich glaube, einfach Luckenwalde gegen die großen Namen. Chemnitz ist vielleicht sportlich aktuell nicht der Primus, wie sie mal waren, aber sie sind immer noch ein großer Name und ich glaube, in Luckenwalde liegen diese Namen öfter mal. Babelsberg, Lok, klar, BFC nicht, aber ich glaube, man weiß, worauf ich hinaus will. Deswegen tippe ich 2-1 für Luckenwalde.
Ich sehe das nicht ganz so wie du, habe mir da auch ein bisschen schwer getan, aber war dann jetzt eben auch doch so ein bisschen auf dem Punkt, wo ich gesagt habe, ja, Luckenwalde auch immer hoch eingeschätzt, weil sie auch oft guten Fußball gespielt haben und ich traue ihnen das auch definitiv sofort zu. Ist für mich so ein Spiel, das in alle Richtungen gehen kann. Und das sagen wir übrigens dann in der Dreierrunde auch, dass das in alle Richtungen gehen kann. Also irgendjemand wird punkten, wie schon beim letzten Luckenwalde-Spiel. Wenn es nach mir geht, bitte eine Punkteteilung, denn dann bin wieder ich derjenige, der die Punkte mitnimmt. Ich sage, die Partie endet 1:1, während Markus mal richtig die Tore aus dem Sack lässt bei dieser Partie. Schier unglaublich und sagt, Chemnitz gewinnt die Partie mit 3:2. Also Markus und 5 Tore ist ja schon selten dann bei dem Spiel. 3 Tore von Chemnitz. Ja, fand ich jetzt eher etwas überraschend, muss ich mal ehrlich sagen, denn wenn ich hier mal schaue, Chemnitz hat in dieser Ligasaison lediglich im letzten Spiel beim Erfolg in Zwickau überhaupt mehr als einmal getroffen.
Schwierig zu sagen, ne? Ich meine, Chemnitz ist halt Chemnitz. I don't know. Ich weiß auch nicht. Markus tippt öfter mal so einen völligen Schwachsinn. Was soll ich dir jetzt sagen? Es ist schwierig. Ja, gehen in aller Ruhe, alles in Ordnung.
Ja. Während ich gähne, frage ich mich, wer hat die Gewinnergene in Berlin bei der Partie zwischen Hertha 2 und dem BFC Dynamo? Das ist die Partie am Freitag, die übertragen wird. Ich denke, die meisten hätten da mit einem anderen Spiel gerechnet, sehen wir gleich noch kommen. Aber nein, Ostsport hat sich für dieses Spiel entschieden, vielleicht auch etwas kürzerer Weg mit dem Ü-Wagen von Rostock nur nach Berlin zu müssen und dann eben nicht nach Erfurt, wo wir gleich hinkommen. Aber erstmal, Hertha 2, die so furios reingestartet sind, seitdem aber auf dem absteigenden Ast sind, gegen den BFC Dynamo. Und jetzt fange ich mal mit Markus an, der wieder in meinen Augen was gemacht hat, was ich nicht ganz verstehe. Grundsätzlich, ich habe jetzt mal unsere Tipps abgeglichen. Ich glaube, so uneinig waren sich Markus und ich uns noch nie in der Podcast-Geschichte, wie wir es an diesem Spieltag sind. Und ich denke, wir werden uns da eher einig sein, auch bei dem Spiel. Denn Markus sagt, Hertha spielt gegen den BFC 1:1.
Okay. Sehe ich völlig anders. Ja, Hertha ist bei aller Liebe nicht die schlechteste Mannschaft. Und das kann durchaus passieren. Das ist ja nicht völlig unrealistisch. Ich sehe das einfach überhaupt ganz anders, denn der BFC ist einfach in einer überaus überragenden Form im Berlin-Pokal weiter. 4-0 gegen Luckenwalde, 4-0 gegen Chemnitz. Klar, dann ist mal ein 1-1 gegen Lok dabei. Dann wieder 3-0 gegen Babelsberg. Also. Wirklich, man ist einfach wirklich super, super gut in Form. Und ich sehe das nicht gegen Hertha scheitern. Auch wenn es nur ein Unentschieden ist. Ich sage, es ist ein 3-0 für den BFC. Ehrlicherweise.
Ganz so souverän gehe ich nicht rein, aber also das war auch so ein Spiel, wo ich geguckt und gesagt, okay, für mich klare Nummer 2:0 BFC.
Klar,
Und da
3-0 ist vielleicht ein bisschen hoch, aber
ach
keine
gut, das
Ahnung.
kann dann ja immer noch fallen. Also da würde ich nicht drauf eingehen. Und dann am Freitag das dritte Spiel, das Spiel, wo vielleicht mehr Leute gedacht hätten, dass es übertragen wird. Rot-Weiß Erfurt gegen den SV Babelsberg 03.
Ja, ein Spiel, das durchaus Spannung verspricht, denn es ist der Tabellenvierte gegen den Tabellenfünfte. Die beiden trennen nur 2 Punkte. Erfurt, wenn ich mich richtig erinnere, denn es ist ja eine Weile her, in letzter Zeit nicht ganz so gut in Form. Denn wenn man den Landespokal ausklammert, ist man in der Liga seit, jetzt darf ich nicht lügen, 1, 2, 3, 4, 5 Partien ohne Sieg. Klar war da mal ein 1-1 gegen Greifswald dabei, was nicht schlecht ist. 1-1 gegen Jena, 0-0 gegen Eilenburg. Dann ist ja die 2-1 gegen Meuselwitz und das 1-1 gegen Altkliniken. Man merkt also, die Offensive ist noch nicht richtig in Fahrt. Es läuft noch nicht so ganz bei Erfurt. Ich glaube, dass gegen Babelsberg der Knoten platzen wird. Glaube, dass es besser laufen wird und gehe daher von einem 2:1 Arbeitssieg aus.
Luca, das ist dann das erste Spiel, wo wir uns aber komplett einig sind.
Das freut mich.
Denn auch ich sage 2:1 für Erfurt. Wer natürlich davon wieder komplett abweicht, ist Markus. Was gilt es da anderes zu erwarten? Also ich habe mal schon mal durchgezählt, bei wie vielen Spielen wir überhaupt die gleiche Tendenz haben, Markus und ich. Es sind nicht viele an diesem Spieltag. Wir sind noch bei 0 und bleiben da jetzt auch erstmal dabei, denn er sagt, Erfurt gegen Babelsberg endet 2:2.
Ja, also ich verstehe Markus Tipps nicht. Die verstehe ich aber nur selten. Deswegen, go on.
Das ist noch so ein Ding, wo ich sage, okay, da verstehe ich die Sichtweise dahinter, eben, dass Erfurt jetzt in der Liga auch nicht den besten Lauf hat. Babelsberg ja jetzt auch keine Karnevalstruppe ist. Das ist noch so ein Gedanke, den ich verstehe. Ich sag mal, das, was Markus da beim nächsten Spiel gemacht hat, beispielsweise, da tue ich mich schon ein bisschen schwerer mit. Denn am Samstag um 13 Uhr gibt es nur ein Spiel, also quasi auch Einzelspielern für den BAK gegen Meuselwitz zu Hause. Und Markus sagt, dass der BAK sich weiter eine Punktereserve anknabbert, wenn auch mühsamer als das Eichhörnchen überhaupt, aber da im Poststadion ein 0:0 stattfindet.
Nee, verstehe ich nicht. Ist okay. Ich glaube, bei Markus Tipps wird ich einfach aufhören hinzuhören, weil ich glaube, da kriege ich nur die Krise. Meuselwitz. Ich persönlich halte von Meuselwitz relativ viel, da sie ziemlich gut Fußball spielen, auch mit guten Ergebnissen zu großteils. Klar, du hast jetzt die letzten zwei Ligapartien verloren. Das war aber gegen Cottbus, in Cottbus und gegen Chemie. Das sind also Partien, die man durchaus verlieren darf. Davor hast du allerdings 4:2 gegen Rostock gewonnen, 1:2 in Erfurt gewonnen. Jetzt hast du dem Landespokal mal wieder einen Sieg geholt mit 9:0. Klar, nur gegen Chemie Kahla. Nichtsdestotrotz, andere sind da auch gestolpert. Deshalb sage ich, wird ein 2:0 für Meuselwitz.
Du hast das halt perfekt beschrieben, auch schon den richtigen Spielausgang genannt. Meuselwitz gewinnt beim BRK mit 2:0. Und um 16 Uhr kommt dann das Live-Spiel des Samstags beim MDR, wird das Spiel übertragen. Und da muss ich sagen, das ist jetzt wahrscheinlich der Moment der Folge, wo ich am traurigsten bin, dass Markus nicht hier ist, damit es ja nicht schon mal wie bei so einem Boxkampf beim Wiegen vorher so ein kleines erstes Tät-à-Tät zwischen euch geben kann. Denn erstmalig in dieser Saison heißt es Cottbus gegen Jena.
Ich bin tatsächlich ziemlich traurig. Nämlich, das wird wieder eine Partie werden, das weiß ich jetzt schon. Sollte Markus nächste Woche dabei sein, werden wir uns da definitiv gegenseitig wahrscheinlich wieder anschreien. Das sind immer die schönsten Partien tatsächlich. Und Cottbus gegen Jena, ich meine, die Vorzeichen könnten unterschiedlicher nicht sein. Cottbus hat die letzten Partien alle gewonnen. Guckst du auf die letzten 10 Spiele, stehen da 9 Siege und ein einziges Unentschieden. Seitdem gewann man nur noch. Klar, jetzt in Ludwigsfelde hat man sich ein bisschen schwer getan mit dem 1:0. Es ist nichtsdestotrotz ein Weiterkommen. Die jetzt nicht 3 Punkte gab es gegen Chemie im August. Man ist also in richtig, richtig gutem Fahrwasser. Jena hingegen, naja, ich glaube, ich muss hier im Podcast nicht großartig sagen, dass es da nicht so gut läuft. Klar, hast du jetzt mal ein 5:1 gegen Rostock gehabt. Du hast ein 3:0 gegen Luckenwalde vor Ewigkeiten gehabt, aber irgendwie so richtig laufen tut es noch nicht. Und ich glaube, das wird sich in dem Spiel auch so ein bisschen zeigen, auch wenn Energie ein bisschen ersatzgeschwächt ist. Ich sage, es ist ein 3:1 für Energie Cottbus.
Ja, also Markus und du, ihr habt ja beide diese Maßgabe, würde ich mal sagen, nicht gegen den eigenen Verein zu tippen. Deswegen war mir jetzt schon klar, dass ihr euch da nicht einig sein werdet, weil aufgrund der sportlichen Herangehensweise war mir recht klar, dass du auf einen Cottbuser Sieg tippen wirst, wie du es auch getan hast, und dass Markus das nicht tun wird. Und so war es dann auch. Er hat aber auch nicht das ganz große Vertrauen, dass er jetzt sagt, der FCC fährt da mal in die Lausitz und gewinnt sogar. Das traut er ihnen auch nicht zu. Er sagt, es gibt ein 1-1 Unentschieden. Und jetzt natürlich die spannende Frage für euch, auf wessen Seite schlage ich mich quasi? Zumindest erstmal aus Kicktipp-technischen Gründen. Und da muss ich sagen, wie eigentlich immer in dieser Folge, bin ich bei dir, Luca. Da sehe ich Cottbus momentan einfach wirklich als die stärkere Mannschaft und sag, sie gewinnen das Ding mit 2-1.
2-1, ja, okay.
Da
weil ich sage ja, ich glaube, wir sind heute einfach, wir sind heute einfach auf einer Wellenlänge, Klemme. Das ja. Passt jetzt selten.
Und bei Markus passt das gar nicht. Und heute. Und dann am Sonntag gibt es dann die übrigen drei Spiele. Um 13 Uhr gibt es die Partie zwischen Viktoria Berlin und dem 1. FC Lokomotive Leipzig. Und nachdem es ja bereits am Vortag ein schmerzhaftes Auswärtsspiel für die Stadt Leipzig bei einem blau-weißen Verein geben wird, wenn auch ein paar Etagen höher, wird das denn dann am Sonntag nochmal passieren, Luca?
Oh ja, oh ja. Lok ist ja diese Saison auch, sage ich mal, so eine kleine Wundertüte. Spielen in den letzten Spielen wirklich nicht gut. Das ist nicht wirklich nicht gut, aber es ist immer mal wieder mit Downern versehen. Jetzt gegen Hertha spielte man in der Liga. Ich möchte mich auf die Liga beziehen, weil der Pokal halt ein bisschen schwierig ist. In der Liga spielte man zuletzt 3-3 gegen Hertha 2. Kämpfte sich da nach einem Rückstand zurück. Ich glaube tatsächlich, dass das vielleicht so ein bisschen Aufschwung gibt. Viktoria ist eine sehr, 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 sehr schwer zu knackende Nuss. Mit einer der besten Defensiven der Liga, wenn nicht sogar die beste. Deshalb sage ich, es wird knapp, es wird jetzt nicht so dermaßen torreich, aber ich sage, es wird ein 2-0 für Lok.
Und damit haben wir jetzt das, ich meine, wenn mich nicht alles täuscht, nee, wir waren uns übrigens einig, aber das ist jetzt auch das zweite Spiel schon an diesem Spieltag, wo definitiv einer von uns punkten wird, aber halt auch nur einer. Denn auch hier haben wir wieder alles dabei. Du sagst, Lok gewinnt das Ding auswärts, während Markus sagt, Viktoria schafft den Heimsieg und gewinnt mit 2-1 gegen Lok. Und ich treffe mich da irgendwo in der Mitte und sage, die beiden trennen sich 1-1.
Okay.
Aber das ist auch so ein Spiel, ähnlich wie bei Chemnitz-Luckenwalde, wo auch ich ein Unentschieden habe und du jeweils einen Auswärtssieg und Markus jeweils den Heimsieg, wo ich mir irgendwo alles vorstellen kann. Das muss ich auch mal dazu sagen, aber ich bin jetzt von beiden nicht so überzeugt, weder vom Heimsieg noch vom Auswärtssieg, sodass ich in der Mitte rauskomme. Es gibt noch ein Parallelspiel um 13 Uhr am Sonntag. Der FSV Zwickau empfängt die VSG Altglienicke und da habe ich jetzt mal eine einmalige Situation an diesem Spieltag, nämlich dass Markus und ich die gleiche Tendenz haben. Wenigstens. Ergebnis stimmen wir nicht überein, aber wir gehen mal in dieselbe Richtung. Zum einzigen Mal in diesem gesamten Spieltag.
Erzähl.
Markus sagt, Altklinike gewinnt das Ding mit 2-0 und ich bin bei einem 3-1.
Ich bin bei einem 2-2.
Du glaubst, Zwickau holt da den Punkt?
Darf ich nicht auch mal in Markus sein? Darf ich nicht auch mal etwas tippen, was für den Allgemeinhörer völlig unlogisch ist, mir aber nach dem Spieltag ich mich dann hinstellen kann und sagen kann, ich hab's euch doch gesagt, weil es wird so passieren?
Ich hab auch ganz kurz überlegt, tatsächlich. Einmal mit dem Gedanken, dass Zwickau zu Hause stark war, aber dann haben sie zu Hause gegen Chemnitz verloren.
Ja, pass, Ausrutscher gibt's immer, Klemme. Du musst belieben.
Dass ich irgendwie jetzt einfach immer mal so sage, weil Altklinike kann Hü und kann Hot sein, aber halt extrem, mit extremer Ausschlagamplitude. Deswegen sage ich aber, ich tendiere eher, ja, wenn sie zocken können, da sind mittlerweile so viele Leute, Kobylanski, Ciarci, Gogia und. Dass sie eigentlich irgendwie so ein gewisses Base-Level auf dem Platz bekommen sollten. Deswegen ich jetzt sage, okay, ich stelle mich jetzt nicht hin und sage, die haben jetzt aus dem Nichts wieder so einen Aussetzer. Außer sie zeigen es natürlich, dass sie solche Aussetzer haben. Und deswegen bin ich da bei der VSG gelandet.
Ja, also ich verstehe das völlig. Aber ich glaube halt wirklich, also ich kann, meine Partie ist einfach wirklich drauf gefußt. Alt-Lineke hat mal wieder so ein richtiges Müllgame und verliert das da, oder beziehungsweise spielt dadurch nur 2-2 gegen Zwickau.
Ja, ich muss aber auch sagen, hätte ich jetzt irgendwie im Kopf diese Eingebung gehabt, als Klinike setzt das jetzt in Sand, hätte ich glaube ich sogar komplett auf Zwickau getippt, ehrlicherweise.
Ist okay.
Und dann um 16 Uhr, auch live im MDR, der Abschluss des Spieltags, die BSG Chemie Leipzig zu Hause gefordert gegen den FC Eilenburg. Und das mag jetzt vielleicht viele verwundern, weil ich denke mal, viele werden da eine ähnliche Tendenz haben, aber Markus und ich sind uns nicht mehr bei der Tendenz einig. Luca, presch du doch mal voran und sag, wem, wer, und dann kann ich dir sagen, wer von uns dir zustimmt.
Interessant, also darf ich davon ausgehen, dass ihr beide einen Gewinner habt, also dass es in dieser Partie einen Gewinner überhaupt gibt?
Nee.
Interessant, ich habe einen Gewinner. Ich habe einen Gewinner und dieser Gewinner heißt BSG Chemie Leipzig. Ich kann das ehrlicherweise nicht erklären. Ich kann nicht erklären, wieso ich denke, dass Chemie das gewinnen wird und nicht Eilenburg. Das ist so eine Coinflip-Partie. Wenn die Münze auf Kopf fällt, gewinnt das Eilenburg. Wenn die Münze auf Zahl gewinnt das Leipzig. Ich habe jetzt auf Zahl gewettet, deswegen sage ich Leipzig. Ich glaube aber, es wird saueng und habe deswegen ein 1:0 für die BSG.
Da ist Markus derjenige, der dir zustimmt und sagt, Chemie gewinnt die Partie mit 3:1. Ja, und wenn du sagst Kopf oder Zahl, dann sage ich halt, die Münze bleibt auf der Kante stehen und lande bei einem Unentschieden. Ja, Eilenburg hat das jetzt im Pokal souverän gemacht. Auf der einen Seite natürlich dieses 5:0 da. Hat vorher gegen Cottbus sich ja auch nicht schlecht verkauft. Vorher haben sie halt mal eiskalt 5 Ligaspiele in Folge nicht verloren. Auch wenn das 4 Unentschieden waren. Und dann jetzt die Heimniederlage gegen Cottbus, wäre in Chemie. Ja, nicht gegen die allererste Garde, aber gegen Eintracht Frankfurt gewonnen hat. Im Testspiel vorher gegen Meuselwitz plötzlich das Tore-Schießen wieder für sich entdeckt hat. Wo man eigentlich sagen könnte, sehr, sehr vieles spricht für die Chemiker. Und da dachte ich mir so, das läuft gerade irgendwie alles zu gut und Eilenburg ist nicht so schlecht. Und deswegen sage ich, den geht unentschieden aus. 1:1.
Ist völlig in Ordnung. Ich verstehe auch den Gedankengang. Eilenburg ist, sage ich mal, unentschieden wise einer der Könige, glaube ich, dieser Liga in dieser Kategorie. Ja, ich verstehe den Gedankengang einfach, ehrlicherweise. Ich kann jetzt nicht viel mit, weil ich auch drüber nachgedacht habe.
Na, nicht ganz tatsächlich. Also sie haben die zweitmeisten Unentschieden mit 4 Stück geteilt mit Viktoria Berlin, Jena und Greifswald. Ja, es wirkt halt so unterschiedlich, weil Eilenburg hat zum Beispiel ein Spiel gewonnen bei 4 Unentschieden, Greifswald 6 und keins verloren. Aber tatsächlich eine Mannschaft hat schon 5-mal Unentschieden gespielt. Was denkst du, wer es ist?
Ja, Victoria?
Nee, die haben auch 4.
Stimmt. Oh Gott, ich musste echt zuhören. Wer hat mehr Unentschieden? Der BRK?
Nee, der BRK hat
Nee, die haben
drei
gewonnen.
Stück.
Und die haben 6 Punkte. Stimmt, das haut nicht hin. Wo komme ich da drauf? Letzter Guess, Jena.
Nee, Jena hat auch 4.
Ich sollte dir zuhören. Okay, nee, ich weiß es nicht.
Rot-Weiß Erfurt.
Erfurt?
Erfurt hat 4 Siege, 5 Unentschieden, eine Niederlage aus den ersten 10 Spielen.
Okay. Nee, ist krass, okay. Hätte ich nicht
Die haben
gedacht.
gegen Cottbus, gegen Alt-Klinike unentschieden gespielt. Und jetzt die letzten 3 Ligaspiele. Eilenburg, Jena, Greifswald, alle unentschieden.
Ja. Ich hätte es nicht gedacht. Erfurt hätte ich jetzt ehrlich selber nicht erwartet. Das passt aber, weil sie ja eben auch nur 17 Punkte nach 10 Spielen haben und irgendwo müssen sie ja verloren haben. Und statt ein, zweimal zu verlieren, haben sie halt echt oft Unentschieden gespielt. Das stimmt schon. Jetzt, wo du es so sagst.
Ja, ist sicherlich alles etwas erstaunlich in dem Fall. Aber ist so, Rot-Weiß Erfurt momentan die unentschieden Könige in dieser Liga. Wer hätte das gedacht? Wahrscheinlich die wenigsten von uns. Aber so soll es sein. Aber damit würde ich auch sagen, können wir hier erstmal einen Deckel drauf machen auf diese Folge und das Ganze hier beenden. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, vielen Dank euch fürs Zuhören, fürs Einschalten, fürs dabei sein. Vielen Dank natürlich auch Luca, dir, dass wir das hier so schön gemeinsam durchziehen konnten in dieser Woche. Dann verbleibt mir noch der Vermerk auf Social Media. Da sind wir unterwegs auf Twitter unter RLNO-Podcast. So heißen wir auch auf Instagram. Da Twitter ja von ja, Tag zu Tag, Minute zu Minute, wie auch immer, mehr und mehr gegen die Wand gefahren wird, sind wir mittlerweile auch auf Blue Sky aktiv. Gebt da einfach Regionalliga Nordost Podcast ein. Dann findet ihr uns da auch, wenn diese sozialen Medien für euch nix sind, haben wir auch eine E-Mail-Adresse, regionalliga-nordost-podcast@web.de für Fragen, Kritik, Anregungen, oder was auch immer ihr da loswerden wolltet. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank an euch alle. Habt eine schöne Woche und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.